Uns Platz nehmen. Praise Gott. Wir haben eine gute Zeit gehabt, 6 gute Versammlungen mit Billy und heute haben wir die Frage, wie geht es weiter? Nach der Heilung, einer oder andere ist von Gott berührt worden und was macht man, wenn Gott einen berührt? Macht man genauso weiter im gleichen Trott? Geht man wieder seinen Weg, seine Gewohnheit nach oder was verändert sich da? Also was kommt nach der Heilung? So, aber zuerst einmal noch ganz herzlich eingeladen für den Freitag. Freitag wird ein ganz starkes Thema sein, Heilung der Beziehungen. Wir haben gestörte Beziehungen zueinander, mit der Welt, mit dem Alltag, mit Mitmenschen. Also der Teufel versucht immer wieder Keile reinzutreiben und typisch für Deutschland ist es Spaltgeist. Das Typische für Deutschland ist Spaltgeist. Also so viel, was wir in Deutschland an Trennung, Spaltung haben, seit der Reformation, Katholiken von den Protestanten weg und dann geht Freikirchen und ja, du kannst fast in jedem Kaff, in jedem Dorf irgendwo, da findest du 6, 7 verschiedene Freikirchen und dann findest du Hauskreise und immer wieder Spalten. Und sobald ein bisschen 10 Leute zusammen sind, spalten sie sich schon wieder. Immer Spaltung. Also, und dann, die einen wollen mit denen nichts zu tun haben und die anderen mit jenen. Also, über die Beziehungen, aber die Bibel sagt, nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Also ich will über die Liebe sprechen. Wie funktioniert das, wenn du von Gott angenommen bist, kannst du auch andere annehmen. Wenn du von Gott verstanden wirst oder bist, kannst du auch andere verstehen. Wenn du von Gott berührt worden bist, kannst du auch andere berühren, auf andere zugehen. Manche Leute haben Komplexe, jemand die Hand zu geben oder anzusprechen, Angst. Vielleicht werde ich falsch aufgefasst oder wir nehmen nicht die Leute auf und so weiter. Also Heilung der Beziehungen. Keine Angst vor Menschen. Auch Beziehung zur Natur, zur Schöpfung. Auch das gehört dazu. So, dann am Samstag wird das Thema sein, der Wille Gottes für dein Leben. Und am Sonntag, so Gott will und wir leben, gib deinem Glauben ein Gesicht. Dein Gesicht. Dein Glaube soll nach dir aussehen. Aus deiner Küche. Aus deinem Alltag soll es herauskommen, die Menschen müssen sehen, das ist, das tut es dein Glaube oder wie du auch immer heißt, dein Glaube. Was kommt nach der Heilung, nach der Errettung, nach der Befreiung, nach der Segnung? Weißt du, viele Leute gehen dann wieder zurück nach Hause, ich bin gesegnet worden und nach 3 Tagen rufen sie an, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Weißt du, Leute sind manchmal so euphorisch, da geben sie was und dann wollen sie wieder zurückhaben. Also da gibt es solche nette Sachen da, also das ist manchmal katastrophal. Sie vertrauen Gott 3 Stunden, 4 Stunden, das funktioniert es auch, aber dann hört die Sache wieder auf. Jemand hat hier, als Billy für jemanden gebetet hat, Billy, seitdem du mit mir gebetet hast, ist alles nur schlimmer geworden jetzt, schon in der Versammlung. Und ich bin ganz fest einverstanden und ich akzeptiere, dass wenn Gott jemand berührt, dass es durchaus sichtbar schlimmer wird. Warum? Weil der Teufel lässt dich nicht gehen. Der will alles dran setzen, dass du ja sagst, guck mal, das nützt sowieso alles nichts. Alles umsonst, alles vergeblich. Und bevor ein Stern explodiert und so weiter, da wird es 7-mal heller, heißer und dann explodiert. Und dann gibt es eine Nova. So, Gott will was Neues tun. Und oft ist es so, nachdem man gebetet hat und man nicht aufgepasst hat und das Haus nicht gereinigt war, dann wird es 7-mal schlimmer. Und Ärger mit den Menschen, als es vorher war. Also, ich will über diese Dinge kurz sprechen. Bei Gott hat alles ein Ziel, ein Zweck. Jede Berührung Gottes hat eine Absicht. Gott will nicht nur, dass du körperlich gesund wirst. Gott möchte unsere ganzheitliche Gesundheit an Seele, Geist und Leib. Was nützt es, wenn der Körper geheilt wird und du gehst schnurstracks mit dem gesunden Körper in die Hölle? Und es werden viele Gesunde in der Hölle sein. Glaub doch nicht, dass dort Kranke sein werden. Leute, die nur das Materielle wollten, das Sichtbare wollten, das Irdische wollten, die werden schnurstracks in die Hölle gehen. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Das ist das Wort Gottes. So, Gott will keinen Stillstand in unserem Leben. Gottes Wirken hat ein Ziel. Bei ihm geht's immer weiter. Gott reißt etwas auf, beginnt etwas. Und er baut immer dann weiter auf den Erfahrungen von gestern und vorgestern und so weiter. Denk an die Schöpfung. Erster Tag sagte, es werde Licht. Aber was kannst du mit dem Licht anfangen? Licht kannst du nicht essen. Mit Licht kannst du auch gar nicht groß leben. Aber dann fängt es weiter. Dann wird's getrennt. Kontraste. Hell und dunkel und so weiter. Und dann erst am 6. Tag die Erde bringe hervor und dann passiert dieses und jenes, was so alles gekommen ist. Also etappenweise, Gott arbeitet weiter. hat hier etwas angefangen. Gott ist schöpferisch und das eine bringt das andere, bis schließlich die Vollendung da ist. Und Gott hat eine Absicht mit den Heilungstagen, was wir hier hatten, eine Absicht. Er reißt etwas auf, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Beides ist drin. Weißt du, es kann sein, dass manche Menschen noch schlimmer krank werden, als sie vorher waren, wenn sie nicht aufpassen. Weißt du, ich kenne Leute, jemand rief mich da auch an, diese Tage nach der Heilung. Ja, der Bill hat mit mir gebetet, aber das hat nicht funktioniert. Und die gleiche Person, von der gleichen Person weiß ich, dass sie zu Geistheilern geht. Weißt du, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott macht nicht, Gott tanzt nicht auf zwei Hochzeiten. Entweder Geistheiler oder das Gebet des Glaubens. Entweder oder. Gott lässt sie nicht vermischen. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Wie geht's weiter? Also wenn du merkst, Gott hat mich angerührt, dann muss ich Schluss machen mit allem bisher und dann nur noch auf Gott konzentrieren. Oder ich gehe zu meinen Geistheilern und sage, dann mache ich dort weiter, mein Hokuspokus. Aber diese Person, die kenne ich und das war immer wieder. Weißt du, sie wird berührt, Gott hilft ihr 3-4 Wochen, das geht gut und dann haut's wieder runter. Warum? Weil sie nicht festhält. Weißt du, nach der Heilung gilt es, dass ich das, was Gott gegeben hat, festhalte. Halte deine Heilung. In der Bibel steht, halte deine Krone. Aber halte deine Heilung, dass sie niemand nehme. Der Teufel will das Wort, das dir gegeben worden ist, rauben. Wir haben ja oft genug gehört hier. Will ich nicht alles wiederholen. Was sind die Folgen der göttlichen Heilung, des göttlichen Wirkens? Und warum heilt Gott überhaupt? Warum soll er überhaupt heilen? Warum will Gott oder warum bitten wir Gott, dass er uns heilt? Warum willst du gesund werden? Weißt du, das ist die große Frage. Viele wollen nur, ja, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich wieder in Urlaub fahren kann, dass ich wieder laufen kann. Gott will die Heilung deiner Seele zuerst einmal, dann deines Geistes und schließlich, er muss dich vollkommen wiederherstellen. Ich werde nie vergessen, in Ingolstadt bete ich, mache ich Altarruf, Gebet für Kranke. Dann komme ich an einen Herrn, also einen Mann dort ran und will ihn berühren und die Hände auflegen, dann fasst er meine Hand, sagt, Pastor, bevor Sie beten, will ich noch was sagen. Beten Sie so, dass ich geheilt werde, aber die Rente noch behalten kann. Weißt du, so viele Leute, wenn sie geheilt werden, dann müssen sie, da war Frührentner, dann muss er wieder womöglich arbeiten gehen, womöglich darf er nicht mehr billig fahren und das und so weiter. Da gibt es so viele Vorteile. Und wie Bille auch hier so sagte, dann hat man nichts mehr, was man bejammern und bemitleiden könnte. Also das hat viele Gründe. Bete, also das ist mir wirklich ganz krass. Bete so, dass ich geheilt werde, dass ich noch meine Rente behalten kann. Weißt du, wenn Gott etwas macht, macht er das Ganze oder gar nicht. Wenn du dich auf eine halbe Sache einlässt, vergiss es. Er sagt, warte, du bist noch nicht reif dazu. Wir müssen also richtig zerbrochen sein, richtig sehnsüchtig nach Heilung und dann kann was Ganzes passieren. Viele Leute sind nicht radikal. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn hat Jakob in der Bibel gebetet. Und da ist was passiert. Alles andere ist nur frommes Spielchen. Gott will die Heilung deiner Seele. Die Seele bleibt, wenn der Körper vergeht und der Körper wird eines Tages vergehen. Kannst nichts dagegen machen. Staub zu Staub, Asche zu Asche. Was der Teufel tut, das ist zur Verherrlichung des Menschen. Also der Teufel heilt auch Menschen. Sondern die denken so Geistheiler oder irgend so Zauberer oder irgendwie so Gesundbeter. Aber da werden Menschen verherrlicht. Auch in den okkulten Bereichen gibt es Heilung. Und ich bin überzeugt, auch der Teufel manifestiert sich. Und er hat auch Macht, denn er ist der Fürst dieser Welt. Aber Gott lässt sich nicht missbrauchen. Wer und was dient Gott, was verherrlicht Gott und was Gott nicht verherrlicht, da macht er nicht mehr. Der sagt, ich teile meine Ehre nicht. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Du sollst keine anderen Götter, Heiler oder Retter oder Heilande oder Befreier neben mir haben. Gott macht also nicht mit jemand anders noch mit. Er hat kein Interesse, mit jemandem zusammenzuarbeiten. So, was ihn nicht verherrlicht, das nimmt er wieder weg. Und deshalb verlieren so viele so schnell ihre Heilung. Da geben sie Menschen die Ehre. Billy hat mich geheilt, Matthäus hat mich geheilt oder Schwester hat mich geheilt. Oder das ist genau so der gleiche Hokuspokus. Jesus heilt uns. Wenn wir Menschen die Ehre geben, nimmt Gott die Heilung wieder weg. Dann kommst du nach Hause und sagst, guck mal, sein Gebet taugt sowieso nichts. Und das lässt Gott zu und das ist richtig so und das ist gut so. Weißt du, Gott löscht wieder das aus, wenn wir ihn nicht verherrlichen. Wir sehen ja auch bei der Sintflut, Gott hat sogar die schöne Welt, die er geschaffen hat, das Paradies, Lebensbäume links und rechts und so weiter, die ganze herrliche Schöpfung des ersten Teiles hat er vernichtet. Warum? Weil die Menschen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen ließen. Das schöne Paradies. Was passiert mit den Geheilten? Wozu heilt Gott uns? Wir müssen immer nachfragen, warum soll er mich heilen? Warum? Damit ich in eine Versammlung gehen kann, damit ich rausgehen kann und so weiter. Und ich möchte das mit natürlichen Bildern verwenden. Eine Operation ist dazu da, um einen Tumor oder Krebsgeschwür oder sonst was zu entfernen. Dazu ist eine Operation nötig. Und diese Operation, da wird dieses Tumor entfernt und dann beginnt die Wiederherstellung des Menschen. Nach der Operation. Die Operation ist in 10 Minuten vielleicht vorbei. Oder 2 Stunden oder 8 Stunden, vielleicht auch einen ganzen Tag. Aber dann, da ist eine Leere entstanden, da muss die Wunde zusammenwachsen, zusammenheilen. Der Körper ist geschwächt. Man operiert keine gesunden Menschen. Nur Kranke werden operiert. Und da wird das Böse, so ein Tumor, ein Geschwür entfernt. Und nach der Operation gibt es Reha. Weißt du, da kommst du so in Reha. Zur Wiederherstellung, zur Genesung. Du darfst dich erholen, darfst Gymnastik machen, wieder dich einleben in das normale Leben ohne dem Geschwür. Oder Tumor oder was es auch immer ist. Da vielleicht kommt sogar noch mal so eine Kur zusätzlich. Du wirst kuriert. Kur kommt von kurieren. Da wirst du kuriert. Die Operation ist nicht die Heilung. Leute, die Operation ist nicht die Heilung. Handauflegung ist nicht die Heilung. Ein Gebet für Kranke ist nicht die Heilung. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, steht im Jakobus 5. So, ich will also klar Text reden. Es ist die Beseitigung des Problems. Zwar auf der einen Seite, das Geschwür wird rausgezogen, ganzer Eimer voll Blut und Adern und was weiß ich alles. Das wird entfernt. Aber dann muss die Heilung beginnen. Es ist ein Einschnitt im Leben eines Menschen. Das ist also so eine Operation. Und da ist eine Leere da. Mein Geschwür, wo ist denn das? Ist weg. Also eine Leere. Und es kann passieren, wenn Leere da ist, dass Depression kommt. Wenn man nicht aufpasst. Und wenn man nicht richtig damit umgeht. Besserung ist nicht die Heilung. Du bist nur das Geschwür losgeworden, das dich belastet, bedrückt hat. Du bist jetzt etwas erleichtert. Bist das los, was nicht in dir, in dein Leben hineingehört. Du bist hier nach vorne gekommen, man hat mit dir gebetet, hast deine Sünden bekannt, womöglich, und Jesus in dein Leben aufgenommen. Aber das ist noch nicht fertig, da bist du noch nicht fertig. Nach so einer Operation zum Beispiel ist der Körper gestresst, hat einen Schockzustand, hast Narkose, du musst dich wieder regenerieren, zu dir selber finden. Wir müssen Realisten sein, ihr Lieben. Und ich denke, diese Welt ist so unrealistisch, vor allem auch Christen. Ja, der Herr hat mich angerührt, Halleluja. Aber die Arbeit geht weiter. Das ist A. Zum A kommt B, C, D, E, F, G, A, H. Und dann geht das ganze Alphabet runter, bis du bei Z angekommen bist. Wir müssen also nach der Behandlung weitergehen. Wenn ein Operierter gleich aufsteht, oder zu früh aufsteht und so weiter und gleich losrennt, der bricht zusammen nach kurzer Zeit oder die Sache wird verschlimmert, infiziert und dergleichen. Wenn der Operierte nicht auf sich selbst aufpasst und nicht nachbehandelt wird, es wird schlimmer mit ihm werden, wie es vorher war unter Umständen. Dann bricht wieder alles auf, weil da Luft zum Körper gekommen ist und weil der Körper ja anfällig ist und leicht infiziert wird. Sein Körper ist geschwächt und deshalb, wir brauchen nach der Heilung, nach der Berührung Gottes, das noch stärker, noch stärker und noch stärker. Wir brauchen geistliche Stärkung. Das Wort Gottes. Und dann erst funktionieren wir richtig. Wenn wir so aus der Kur zurückkommen, entspannt, ruhig, gelassen, das war gut. Weißt du, man wurde gesegnet, geheilt oder befreit oder von Gott berührt, was es auch immer ist, zu dem gehört Nachbehandlung. Geschwister, dazu gehört Nachbehandlung. Du bist Gott begegnet, das ist wunderbar. Aber das ist nicht alles. Weißt du, zuerst einmal, Menschen sind Gott begegnet. Lies mal, studier mal besonders das Alte Testament. Menschen begegnen Gott oder nimm Gott sie auf die Seite. Elia versteckt dich am Bach. Und so weiter. Und dann muss er jetzt das alles verarbeiten, was er erlebt hat. Und das Erlebte muss verarbeitet werden, in eine Schublade abgesteckt werden. Was war das eigentlich? Da braucht man Aufklärung. Das alles muss jetzt also irgendwo eingeordnet werden in meinem Leben. Was mache ich damit? Nicht nur, dass ich jetzt die Kraft Gottes erlebt habe, das ging wie ein Schlag mir durch den Körper von Scheitel bis zur Sohle. Die Haare sind wie Nägel gestanden, die Gänsehaut und. Ja, weißt du, das ist alles wunderbar. Die Berührung Gottes ist gewaltig. Aber das ist nicht alles. Jetzt muss es nachbehandelt werden, untersucht werden. Was war das jetzt? Du hast vielleicht in Zungen geredet. Und viele Menschen können mit der Zungensprache gar nichts anfangen, weil, ja, was ist denn das? Und dann musst du in der Bibel nachsuchen, nachforschen. Was sagt die Bibel dazu? Wozu ist da eigentlich die Zungensprache gegeben? Nicht nur zur Ergötzung. Heilung ist nicht zur Ergötzung. Der Segen Gottes ist nicht zu unserer Ergötzung. Es ist zum Arbeiten. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sagt die Bibel. Was ist der Zweck der Heilung? Deiner Heilung oder der Heilung überhaupt? Was will Gott damit mit meiner Heilung erreichen? Was sind die Resultate der Heilung oder die Früchte der Heilung? Zuerst einmal, dass ich gesund bin und dass ich Gott diene. Amen. Matthäus 8, das ist eine schöne Geschichte, da ist die Schwiegermutter des Petrus, wird geheilt. Und plötzlich geht sie in die Küche und kocht und sie diente uns. Nach der Heilung, nachdem das Fieber weg war und die Kopfschmerzen weg waren, diente sie. Also du wirst geheilt, damit du Gott dienen kannst. Damit du Gott dienen kannst. Und deshalb nach der Operation Reha und Kur, damit du wieder in der Arbeit eingegliedert werden kannst. Damit du wieder deinen Platz ausfüllen kannst, deine Berufung festmachen kannst. Und wir haben alle eine Berufung. Und durch die Krankheit, durch die Sünde und alles drum und dran, wir sind von der Bahn abgekommen. Was ist das Nächste nach der Heilung, nach der Operation? Meine geistliche Operation, nach der Behandlung Gottes. Jesus holte den armen Lazarus aus dem Grab heraus. Wunderbar, Lazarus kommt raus und er kommt. Der springt, der kann ja gar nicht laufen, der ist in Leintücher eingewickelt. Und weißt du, was die Bibel sagt? Und wickelt ihn aus. Löst ihn. Die ganzen Knoten. Und eigentlich nach der Berührung, nach der Auferweckung, nach der Segnung, nach der Heilung, beginnt die große Arbeit eigentlich. Klempnerarbeit des Pastors, der Gemeinde. Löst ihn. Löst ihn von den falschen Gedanken, falschen Anschauungen, Vorurteile und Urteile und so weiter, Meinungen, Ansichten, löst ihn. Da muss ein Knoten nach dem anderen. Was glaubt der arme Lazarus, ist ja festgebunden. Löst ihn. Und er muss ausgewickelt werden. Und so ist nach der Heilung, musst du wieder ausgewickelt werden. Aus deinen Windeln, aus deinen Problemen, aus deinen, ja, da wo der Teufel dich so eingewickelt hat. Was kommt als nächste Stufe? Und das ist Regeneration, also wieder zurück in dein Leben zurückkommen. Viele bleiben bei der Heilung, also der Berührung stehen, ist nichts passiert. Weißt du, das ist zu wenig. Nur, guck mal, wenn du Tabletten nimmst, Medikamente nimmst, die müssen auch wirken. Die müssen Zeichen kommen und entstehen. Bei Gott geht es immer weiter, er verfolgt immer ein Ziel. Und er hat einen Zweck für unser Leben. Er will, dass wir anfangen, wieder als Menschen zu leben. Richtig Menschen. Wir sollen keine Götter sein und keine Geister sein und keine Engel sein. Wir sollen als Menschen leben. Gott hat uns gesagt, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Und du sollst in das Ebenbild Gottes hineinkommen, durch die Heilung, durch die Segnung, durch die Befreiung. Jede Heilung hat ein Nachspiel, eine Geschichte, und zwar Fortsetzung folgt. Das ist immer so. Die Fortsetzung folgt. Jede Heilung führt zur Heiligung. Geschwister, und das ist ganz arg wichtig. Jede Heilung führt zur Heiligung. Das kann ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Das muss ich nicht mehr. Plötzlich, du wirst geheilt und du merkst, ich brauche das ganze Klimbim nicht mehr. Jede Heilung führt uns vom Falschen weg. Und du wirst immer heiler und heiler und heiler. Deshalb heißt es einmal im Jakobusbrief, das Gebet des Kranken, der Kranke soll seine Sünden bekennen. Du musst also deine Sünden aussprechen. Was ist meine Sünde? Der Fehler, diese Rebellion, dieser Hass, diese Bitterkeit, Neid und Eifersucht. Heilung der Beziehung, ich werde am Freitag darüber sprechen, über Neid und Eifersucht. Sitzt bei vielen Leuten, ich bin der Beste, ich bin der Größte, ich bin der Schnellste, ich bin der Schärfste. Ja. Ich. Und wer ist der Größte? Das ist das Urproblem des Menschen. Wer ist der Größte? Und deshalb sind die Beziehungen sind zerstört. Und Gott bringt uns auf den Teppich runter. Das ist Heiligung, ganz, dass wir ganz normal werden. Dass man plötzlich, nachdem Gott einen berührt hat, anders lebt wie bisher. Die Berührung Gottes, die Segnung, die muss uns zu einem anderen Leben führen. Dass wir anders reden wie vorher. Vorher haben wir gelästert, geflucht, geschimpft. Immer wieder ein Fragezeichen, warum Gott gegenüber gestellt. Und jetzt ist, dass ich gar nicht frage, sondern ich tue es. Ich lebe darum, deshalb. So, jede Heilung führt zu Freude, dass meine Freude größer ist. Ich bin in Jesus, bin mit Jesus verbunden. Meine Freude wird größer, mein Friede wird größer. Also, es wächst etwas in mir. Es entwickelt sich. Es ist so wie eine Frau, wenn sie ein Kind empfängt. Nach der Zeugung. Weißt du, sie ist schwanger, aber sie hat noch kein Kind auf diese Welt gebracht. Erst nachdem das Kind ausgereift, ausgewachsen ist, nach 9 Monaten etwa. Und dann erst kommt das Baby zur Welt. Und so, auch Gott braucht seine Zeit. Der Mensch ist nach Hause gekommen und jetzt muss er wieder eingesetzt werden in seine alten Funktionen, wie der verlorene Sohn. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Jetzt wickeln ihn aus. Pack ihn aus. Was ist unsere Berufung? Und der, wo sich bekehrt, wo geheilt wird, von Gott berührt wird, nimmt dieses Paket als Ganzes, da ist alles drin, nicht nur die Heilung. Der muss lernen zu herrschen, denn das ist unser Auftrag. Und du herrsche darüber, deine Situation im Griff, dass du bekommst, den Ärger im Griff bekommst, den Zorn, die Wut. All das plötzlich alles unter Kontrolle haben. Denn das ist, was dich krank gemacht hat. Dich hat nicht die Krankheit krank gemacht, sondern dein Ärger, dein Stress, deine Bitterkeit, dein Groll. Das hat die Tumore wachsen lassen und die Krebse gedeihen. So das Herrschen, das wird jetzt gelernt werden. Jetzt darf ich herrschen, ich darf meine Zunge beherrschen. Und hier ist etwas, was nach der Heilung und geschieht. Ich darf meine Zunge beherrschen. Ich muss nicht mehr alles reden, ich muss nicht mal alles sagen, ich kann auch stille sein und schweigen und zudecken und vergessen. Ich muss nicht immer wieder die alte Geschichte erwähnen, denn wenn Gott dich heilt, heilt er dich von der Vergangenheit. Du musst nicht mehr alles aufrollen. Aber so viele Menschen wühlen in der Vergangenheit. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt, wer in der Scheiße rumrührt, bei dem stinkt's. Oder dem stinkst dann mittlerweile. Weißt du, du sollst nicht rumrühren in deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit hat dir nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu geben. Du hast deine Vergangenheit Jesus abgegeben. Wie geht's weiter nach der Segnung, nach der Heilung? Du hast einen Schöpfungsauftrag und fülle die Erde. Plötzlich dein Leben muss mit Lobgesang und mit Anbetung ausgefüllt werden, mit Danksagung. Sage Dank alle Zeit für alles. Danke Jesus für das. Danke, dass du mir Wasser gebracht hast. Danke für das. Danke, danke Gott. Danke der Schöpfung. Weißt du, nicht nur Gott, wir sollen die Tiere nicht anbeten, aber danke deinem Hund, dass er dich bewacht. Danke der Pflanze, dass sie dir jetzt solche Frucht bringt und dass du Freude dran hast und genießen darfst und kannst. Danke für den Apfel. Hast du schon Gott gedankt für die Kleinigkeiten? Die meisten Leute würden Gott danken, wenn er was Großes tun würde. Aber wahre Dankbarkeit fängt im Kleinen an. Wer im Kleinen treu ist. Heilung beginnt, dass ich plötzlich treu werde. In kleinen Dingen. Was wären die Folgen der göttlichen Heilung in deinem persönlichen Leben? Weißt du, plötzlich, ja, vielleicht müsstest du dann umdenken. Jesus hat zu den Kranken gesagt, nimm dein Bett und geh nach Hause. Oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Bislang genug hier gelegen. Bislang genug anderen auf die Nerven gegangen. Bislang genug anderen eine Last gewesen. Bislang genug so ein Problemfall gewesen. Jetzt nimm dein Bett und trag das, was dich bis jetzt getragen hat, trag nach Hause. Ich muss mir vorstellen, wie das dann aussieht. Er trägt seine Matratze nach Hause. Bleib nicht länger liegen. Und lieg nicht rum. Weißt du, wenn Gott dich berührt, hörst du auf, rumzuliegen, rumzuhängen. Das ist das Wunder der Erlösung, der Befreiung, der Segnung, der Heilung. Da liegst du nicht mehr anderen auf die Pelle und guckst nach den anderen. Nein, dann gibst du, dann fängst du an zu dienen wie die Schwiegermutter beim Petrus. Sie wurde geheilt und sie diente zugleich, sofort. Also du wirst plötzlich zu Arbeit anfangen zu suchen. Was kann ich für Gott tun? Was kann ich für die Menschen tun? Was kann ich? Und du dienst Gott, wenn du Menschen dienst. Wenn du Menschen dienst, für die Menschen was tust, für Gottes Werk was tust, für das Ebenbild Gottes was tust, und sie wollen sofort dienen. Wer nichts tut, der wird wieder rückfällig. Das ist typisch, kann ich schriftlich geben und kann ich sogar mit Garantie das sagen. Wer nicht dient, wird rückfällig. Dienen heißt es, dass ich etwas tue. Was Kleines muss nicht was Großes sein. Wenn deine Sünden dir vergeben ist, wenn Jesus in dein Leben gekommen ist, wenn du Gnade bekommen hast von Gott, das hat Auswirkungen auf den Alltag, in deine Umgebung. Dann, weißt du, ein Bauer, ich habe mal in Österreich evangelisiert, der Bauer kam und sagt, Herr Matutis, ich muss Ihnen eines sagen, ich habe mich, seitdem ich mich bekehrt habe, sogar meine Rindviecher im Stall haben es gemerkt. Die haben sogar mehr Milch gegeben. Der hat seinen CD-Rekorder im Stall laufen lassen und so weiter und dann gesungen und gepfiffen und vorher hatte die Kühe geschlagen und was weiß ich, sie unmöglich benommen und sich über sie geärgert. Das merken sogar die Rindviecher. Das merken die. Wenn ein Mensch sich richtig bekehrt, der ist nicht mehr mürrisch. Weißt du, viele, heutzutage, guck mal, Leute auf der Straße, viele Leute sind nur mürrisch. Und das ist sogar eine Krankheit, eine Krankheit in der Welt. Leute sind mürrisch, die gucken mürrisch, die können gar nicht mehr lachen. Da brauchen sie Verstärkung oder Hilfsmittel, damit sie wieder mit den Mundwinkeln besser lachen können und die Zähne zeigen können. Weißt du, die können nicht mehr lächeln, freundlich sein, nett sein. Das verändert sich in deinem Leben. Das hat Auswirkungen. Man merkt, dass mit dir was passiert ist. Und das fängt bei deiner Seele an. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Deshalb, Heilung ist eine Sache der Seele, zuerst mal des Inneren, nicht des Äußeren. Wenn der Pickel weg ist, das ist kein Problem, kann auch der Chirurg das wegoperieren. Da brauche ich den lieben Gott nicht dazu. Verstehst du? Ich muss ehrlich sagen, weißt du, ich werde nie vergessen, ich habe im Mund mal so einen Pickel gehabt. Was habe ich gemacht? Ich habe gebetet, lieber Gott, nimm diesen Pickel da raus, du kannst es, und drauf gebissen, aber ich habe es nicht geschafft. Dann besucht eine Ärztin meine Gemeinde und sagt, geht's dir gut, ist alles in Ordnung, kann ich dir irgendwo dienen und helfen? Dann habe ich gesagt, Schwester, ich habe so einen Pickel im Mund. Dann sagst du, kommst morgen in die Sprechstunde. Dann nahm sie eine Schere, zack, und weg war es. Und ich quäl mich und plag mich und bet mich, mach mich fertig. Weißt du, Gott hat auch die Ärzte gegeben. Die sind nicht vom Teufel. In der Offenbarung, da heißt es, die Bäume des Lebens werden links und rechts von der Straße, von dem Fluss des Lebens wachsen und die Blätter werden zur Genesung der Heiden dienen. Also Gott hat alles wachsen lassen. Und Dr. Lukas war sogar ein Arzt und Paulus hat ihn mitgenommen auf seinen Mitreisen. Bruder, was kann ich tun? Ich habe so Bauchschmerzen. Der wird schon was gewusst haben. Er war ja Arzt. Und das ist auffällig, wenn er das Lukas-Evangelium schreibt, wie gründlich er den Krankheitsgeschichten auf den Grund geht. Er erzählt keine Märchen. Die waren wirklich krank. Und die ganzen Krankheiten, die Jesus heilte, vielleicht 2, 3 Ausnahmen, aber die meisten Krankheiten, die berichtet, was uns berichtet werden, sind psychosomatische Leiden. Psychosomatische Leiden, also die von der Seele herkommen, auf den Körper sich auswirken, auf den Geist sich auswirken und so weiter. Der hat nur einmal das Ohr so angeklebt, das war also ein Unfall, aber wir haben sonst nirgendwo größere Heilungen dieser Art. Er wollte nicht, dass Petrus auch noch gekreuzigt wird, das war es und das hat es verhindert. Aber sonst, Jesus hat ausschließlich psychosomatische Leiden geheilt. Ganz arg wichtig. Gewiss, Gott kann auch andere Leiden heilen, aber das ist nicht gesagt, dass er das muss. Aber letztendlich, die Wunden heilen besser, wenn deine Seele gesund ist, wenn du Hoffnung hast, wenn du Freude hast, wenn du optimistisch bist. Bei einem Pessimisten heilen die Wunden ganz schlecht. So, Gott muss zuerst mal unser Leben in seine Hand nehmen, uns Frieden geben, die Angst wegnehmen. Und viele sind krank nur aus Angst. Aus Angst. Und das sind schon psychosomatische Leiden. Aus Angst. Werde ich noch und so weiter. Kein Glauben für die Zukunft, keine Hoffnung, kein Optimismus, keine Begeisterung. Der Begeisterte, dem kann es Brennnessel geben, der wird auch da gesund. Brennnessel sind auch gut, nebenbei noch. So, aber weißt du, wenn einer begeistert ist, aber wenn einer nur mürrisch und kritisch ist und nörgelt und dem Arzt nicht vertraut, Ja, dann braucht er auch gar nicht hingehen. Also du siehst, wie wichtig das alles ist, wie Geist, Seele und Leib zusammenhängen. Wie geht es nach der Heilung weiter? Und Jesus hat immer gesagt, geht und zeig dich dem Priester. So, bring dein Opfer, das du bringen sollst. Und preise Gott dafür, danke Gott dafür. Weißt du, deine Heilung soll von einer höheren Autorität bestätigt werden. Deshalb geh hin und zeig dich dem Priester. Weißt du nicht, dass eine Tante kommt und Onkel kommt und so weiter und so ein Baby kommt und dich begutachtet, ja, du bist gesund. Weißt du, Kinder, Narren und so weiter, von denen brauchst du kein Gutachten. Ein Experte muss das bestätigen. Der Priester muss sagen, sie sind gesund, also keine weißen Flecken, der Aussatz ist weg. Und deshalb ist es ganz arg wichtig, der Arzt muss uns bestätigen oder ein Fachmann muss uns bestätigen. Das ist in Ordnung. Und der Fachmann ist nicht zahm, der haut manchmal rein und drückt manchmal rein und nimmt dich unter den Röntgenapparat. So, wie geht es weiter? Was sind die Folgen der göttlichen Wiederherstellung? Die Resultate, die Ergebnisse dessen? Du wirst anders plötzlich als die anderen. Wenn Gott dich berührt, du hebst dich von der Masse ab. Du bist nicht mehr einer von denen früher. Weißt du, am Teich Bethesda, da liegen hunderte von Kranken und da kommt Jesus zu einem, der schon Jahre, Jahrzehnte dort liegt und fragt, was willst du? Ja, ich habe keinen Menschen. Und Jesus ist Jesus kein Mensch. Der steht vor ihm, ich habe keinen Menschen. Ja, wenn das Wasser sich bewegt und so weiter, da kommt immer ein anderer mir zuvor und sagt, Jesus, was willst du? Ich habe keinen Menschen. Wenn Jesus dir begegnet und dich berührt und dich heilt, dann hörst du auf zu jammern. Das ist ganz arg wichtig. Ich habe keinen Menschen, mich versteht niemand. Der Herrgott versteht dich. Jesus steht neben dir. Der Heilige Geist ist neben dir. Was willst du, was soll ich tun? Ich habe keinen Menschen. Bist du blind? Und dieser Mann war blind. Der war blind, hat nicht gesehen, dass der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, neben ihm steht. Was kann ich für dich tun? Er wartet auf Engel. Und viele Menschen warten nur auf Engel und nicht auf Jesus. Dass ein Engel kommt und das Wasser berührt und ein bisschen so, ja, Bewegung bringt und dann, dass man reinspringt. Nein. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, wenn er dich berührt, wenn er dich heilt, hebst du dich ab von der Masse, bist nicht mehr derselbe. Als Jesus zum Zachäus kommt, ist das eine ganz interessante Geschichte, sehr simple Geschichte, ist auch Heilung. Heilung, wirtschaftlich, ökonomisch oder wie auch immer. Es beginnt mit der Wiedergutmachung. Wenn Gott dich berührt, wenn Gott dich heilt, wenn Jesus dich befreit, beginnt die Wiedergutmachung in deinem Leben. Und so ich jemand betrogen habe, dem fällt alles ein plötzlich. So jemand betrogen habe, wo ich Schaden angerichtet habe, wo ich zu viel genommen habe als Zustand und so weiter. Erlösung ist, dass mein Leben im Einklang mit meiner Umwelt kommt, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Gesellschaft, wo ich lebe. Dass mein Leben in Übereinstimmung kommt. Und das ist, was der Heilige Geist schafft. Nach der Segnung, nach der Berührung, ich komme in Harmonie. Ich habe gar keine Feinde mehr. Ich habe keine Feinde mehr. Weißt du, ich lebe ganz anständig. Du fängst an, anständig zu leben. Du betrügst niemand, bestiehlst niemand, belügst niemand. Zachäus bringt Ordnung in seinem Leben, ordnet seine Finanzen, seine Verhältnisse und sein Verhalten. Sagte, so ich jemanden betrogen habe, gebe ich den Armen und belohne das die Menschen. Er räumt in seinem Leben radikal auf. Manche Leute wundern sich, warum werde ich nicht geheilt? Und ich kann dir sagen, an deinen Händen klebt Blut. An deinen Händen klebt Blut. Du hast etwas durch Betrug, durch Unehrlichkeit erworben und diese Dinge bringen den Fluch in deinem Leben. Wiedergutmachung ist ganz arg wichtig im Leben eines Christen. Nach der Bekehrung, nach der Segnung, das ist Heiligung. Heiligung ist, ich muss was tun. Heilen tut mich Gott, aber ich muss mich heiligen. Jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Du musst also auf die Jagd gehen jetzt und sagen, was muss ich in meinem Leben jetzt dank der Hilfe und Gnade Gottes verändern? Und schau, es gibt so viele Dinge, wo Blut dran klebt. Ehrlich und nicht ehrlich erworben. So mitgenommen, mitorganisiert. In Psalm 147, Vers 3. Gott will den verwundeten Geist heilen. Da heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Weißt du, wir müssen zerbrochen sein. Nicht, dass wir es selber uns kaputt machen, nein, ich muss vor Gott bescheiden, demütig sein, ehrlich sein. Er heilt zerbrochene Herzen, das zerbrochene Gemüt. Zerbrochenes Herz ist was anderes als gebrochener Arm. Weißt du, für einen gebrochenen Arm, da kannst du Gips nehmen. Aber was nimmst du für dein gebrochenes Herz oder zerbrochenes Herz? Weißt du, diese unsichtbaren Wunden, unsichtbare Brandmale, und viele haben so ein unsichtbares Brandmal in ihrem Herzen oder seinem Herzen und weiß nicht warum. Warum passiert bei mir? Warum komme ich nicht hoch? Immer wieder zieht mich was runter. Was kommt nach der Heilung? Heilung des zerbrochenen Herzens. Und du brauchst Geduld dazu. Du brauchst Geduld. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, so im Schnellverfahren, McDonald's-System, funktioniert das alles nicht. Das ist zwar, es wird aufgerissen, es passiert was, aber jetzt muss nachgearbeitet werden. So Instant-Kaffee, vergiss es, das ist kein Kaffee, das ist eine Pansche. Du brauchst Geduld. Es gibt im geistlichen Leben für die Seele und für das Herz gibt es keine schnelle Lösungen. Denn die Wunden sind auch nicht von heute auf morgen entstanden. Es ist ein Prozess. Du bist verwundet worden, du hast alles in dir reingenommen und alles geschluckt, nicht ausgesprochen. Was glaubst du, wenn Menschen manchmal zur Seelsorge kommen, wie belastet sie sind? Wie viel Mist und Dreck sie in ihrem Leben festgehalten haben, was gar nicht reingehört? Es braucht Zeit, zerbrochene Beziehungen zu heilen. Das war das Thema am Freitag. Zerbrochene Beziehungen. Verwundete Menschen tragen stets so ein inneres Brandmal. Alles geht schief. Es gibt so viele gebrannte Menschen. Sie fliehen überall und suchen überall Asyl. Niemand will sie haben. Nirgendwo sind sie zu Hause. Sie werden verfolgt. Nirgendwo haben sie eine Bleibe. Weißt du, sie haben kein Dach über dem Kopf. Sie sind Flüchtlinge. Geistliche Flüchtlinge. Immer wieder holt sie ihre Geschichte ein. Die denken jetzt, ich wandere aus. Du kannst auswandern, wo du willst. Ich habe jemand neulich gesagt, selbst wenn du auf den Mond fliegen würdest, würdest du dein Übel, deine Gewohnheiten, deine Leiden, deine Krankheiten mitnehmen. Du musst selber innen drin die Reise antreten. Da liegt der Schlüssel für deine Probleme. Die Wunden gehen immer mit uns mit. Die Verletzungen, die Erinnerung. Und deshalb ist eine ganze Menge zu arbeiten, bis ich meine Verletzungen alle erledigt habe. Und Wunden brauchen Zeit, um zu heilen. Ich habe hier in der Reinickendorfer Straße eine Frau mal vor Jahren gehabt, da ist ihr das Bein gebrochen. Und ich habe gesagt, Schwester, du musst zum Arzt gehen. Nein, der Herr wird mir helfen. Hat dann ihren Fuß hochgehalten und den Stuhl einige Wochen nicht in den Gottesdienst gekommen. Und ich habe sie besucht. Ich habe gesagt, Schwester, du brauchst einen Gips, du musst zum Arzt gehen, du hast dein Bein gebrochen. Du brauchst eine fachliche Behandlung. Nein, das macht schon der Herr. Und was ist passiert? Es ist doch nicht verheilt, dann sind die Knochen herausgewachsen. Ihr Bein musste noch einmal gebrochen werden, um im Gips gelegt zu werden. Weißt du, wer nicht hört, muss fühlen. Das passiert dann im Leben. Muss nochmals gebrochen werden. Also so viel Verletzungen, die nicht richtig verheilt sind. Unerledigtes. Die Trauer, die nicht verarbeitet wurde. Weißt du, wir können vieles verdrängen, aber wir müssen nichts verdrängen. Weißt du, wenn du weinen musst, dann weine. Wenn du lachen kannst, dann lache. Verstehst du, wir müssen nichts verdrängen. Wir müssen die Dinge aufarbeiten. Auch Trauerarbeit gehört dazu, zum Leben eines Menschen. Dein Kummer. Alle deine Sorgen werfe auf ihn und er sorgt für dich. Also Wunden müssen behandelt werden. Jesus muss an die Wunden rangelassen werden. Und wie kommt Jesus an die Wunden ran? Das kommt nicht vom Himmel runter. Glaub mir das. Er hat sein Bodenpersonal. Seine Krankenschwestern und Krankenonkels. Und die behandeln dann. Und dann musst du sie behandeln lassen. Aber ich lasse mich nur von Jesus bedienen. Kannst lange warten. Im tausendjährigen Reich vielleicht wird es klappen. Aber hier nicht, auf dieser Welt. Weißt du, Jesus hat Diener und Boten geschickt. Und Menschen zu helfen. Und wir müssen hier lernen, loszulassen. Weg uns, zuerst mal unseren Stolz loslassen. Dass man die Wahrheit sagt. Weißt du, wenn du zum Arzt reingehst, den Pastor kannst du anlügen und die Gemeinde kannst auch anlügen, dann fragt der Arzt, was fehlt Ihnen? Was ist mit Ihnen los? Und dann musst du sagen, das und das. Das, was du so lange unterdrückt hast, du musst die Wahrheit sagen. Nein, ich bin Christ. Nein, was ist mit ihnen los? Auch Christen werden krank. Auch Geisterfüllte werden krank. Ja. Und dann müssen wir fragen, was mache ich falsch? Wo liege ich falsch? Was stimmt bei ihnen nicht? Das ist, wie man Geschichte aufarbeitet. Wie geht's nach der Heilung weiter? Ja, positiv bekennen. John Wimber hat es proklamiert und bekannt. Und ist selber am Krebs gestorben. Was nützt es? So, weißt du, wir müssen nicht nur etwas tun, ich muss etwas tun. Der Herr muss etwas an mir tun. Und wenn der Herr nichts tut, dann lass die Finger weg. Und die anderen sollen auch die Finger weglassen. Der Herr muss an mir arbeiten. Der Herr sagt, ich, dein Gott, bin dein Arzt, steht in der Bibel. Haben wir die Woche so viel gehört. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt, steht in der Bibel. Du kannst das 100-mal und 1000-mal hören. Das Rema muss zu dir persönlich kommen. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Solange das nicht passiert, dass Gott sich dir selber vorstellt und sagt, ich bin dein Arzt und dich fast umhaut, kannst alles anders sparen. Kannst 100-mal lesen, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Herr, du bist mein Arzt. Nein, er muss sich vor dir stellen und dich für würdig achten und sagen, Junge, ich bin dein Arzt, dein Helfer, ich bin dein Befreier, dein Erlöser. Wir brauchen diese persönliche Gotteserfahrung. Du hörst zwar, aber du musst es auch wirklich für dich persönlich das bekommen, dieses Rema. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das ist es, was hier sich erfüllt und sich erfüllen muss. Nach der Heilung oder Segnung oder was auch immer ist, wir brauchen eine neue Gewöhnung. Wir haben hier vor Jahren eine Frau gehabt. Gott hat ihre beiden Füße ausgestreckt, also dass sie gleich lang war. Und sie hat so einen Absatz gehabt, noch Schuhgröße. Und nachdem sie geheilt war, humpelte sie immer noch, weil sie gewöhnt war zu humpeln, weil sie nicht so anders kannte. Weißt du, wir müssen uns wieder gewöhnen, anständig zu laufen, wenn Gott uns berührt und Gott uns hilft. Weißt du, wir haben so viele negative Gewohnheiten durch die Krankheit uns angeeignet. Vor 11 Uhr stehe ich nicht auf. Verstehst? Ja, wenn Gott dich berührt, dann stehst du schon um 7 Uhr auf oder um 6 Uhr auf. Du lebst nach einem ganz anderen Rhythmus. Wenn Gott dich berührt hat, weißt du, du musst wieder neu eingestellt werden, dich neu anpassen an die Situation nach der Heilung. Ja, das darf ich nicht essen. Das darf ich nicht essen. Nein, wenn Gott dich geheilt hat, dann kannst du, wie Billy gesagt hat, zu McDonald's gehen. Du kannst zu McDonald's gehen und kannst sogar das Unmöglichste essen und du wirst dich nicht vergiften. Ja, das darf ich. Mein Magen ist so fein. Vergiss es. Wenn Gott dich geheilt hat, kannst du alles essen. Oder hat er dich nicht geheilt? Oder nur 3/4 geheilt? Oder nur, damit die Bioläden verdienen können an dir, so viel geheilt. So eine neue Gewöhnung und Anpassung. Israel musste 40 Jahre lang in der Wüste rumtippeln. Weißt du warum? Ganz einfach, bis die alte Generation gestorben ist. Bis sie aufgehört haben, ägyptisch zu denken, an ihren Knoblauch und an ihr Gewürz und an die Fleischtöpfe Ägyptens. Sie mussten das alles vergessen. Sie mussten lernen, von der Gnade und Güte Gottes und vom Segen Gottes zu leben. Und das ist Prozess. Bis die ägyptische Denkweise von uns abgefallen ist, bis wir das ägyptische Denken verlernt haben, die Operation muss weiter behandelt werden. Also nach der Bekehrung, die Behandlung. Weißt du, wir sind nicht fertig mit der Bekehrung. Wenn das Baby geboren ist, das ist vollkommen. Wenn du Christ geworden bist, du bist vollkommen. Wenn du befreit worden bist, wenn Gott ein Wunder an dir getan hat, bist du vollkommen. Aber du bist noch nicht vollendet. Das Baby muss jetzt lernen, zu laufen, zu sprechen. Meine lieben Leute, was das Baby alles lernen muss. Braucht Erziehung, Pflege. Glaub doch nicht, jetzt bin ich fertig. Du bist vollkommen. Ich bin überzeugt, wenn ein Mensch in Jesu Hände kommt und Jesus in die Hände nimmt, er ist vollkommen, aber noch nicht vollendet. Und jetzt beginnt der Prozess der Vollendung. Der Samariter, der den Invaliden, Zusammengeschlagenen, in seinem Blut liegenden Menschen da aufgehoben hat, der hat ihn gereinigt, sauber gemacht und hat ihn in die Herberge gebracht. Und er hat schon gerechnet, es wird länger dauern als nur 2 Tage. Und wenn ich wieder zurückkomme, wenn noch mehr fehlt, also ich bezahle es. In die Herberge. Christen gehören in die Herberge und die Gemeinde ist ein großes Krankenhaus. Glaub mir das. Manchmal, ich würde lieber, ja, eine große Happy Day Veranstaltung machen als das Krankenhaus. Verstehst du? Da liegen wie in einem Lazarett Verwundete, Verletzte, Beinamputierte, Handamputierte, was sie noch alles amputiert haben. Da liegen sie da. Ich werde nie vergessen, in Kalkutta, in diesem Krankenhaus von Mutter Teresa, Dying Klinik. Die Mutter Teresa sammelt die Leute tagsüber auf, die werden gepflegt, und sobald die gesund sind, das ist das Schlimmste, sagt er, das ist unser größtes Problem, die gehen wieder auf die Gosse und die werden wieder krank. Aber dass sie sich da eingliedern lassen, raus aus dieser Kaste oder der Situation. Und viele Leute wollen gar nicht. Da saß an der Dying Klinik, vor der Tür saß so ein wirklich Leprakranker, da wollten wir dem helfen. Dann sagte er, nein, ich möchte keine Hilfe von Ihnen annehmen. Dann sagten wir, warum? Ich möchte nicht im anderen Leben weiterleiden im Karma. Und dass mein Karma verdorben wird. Weißt du, das ist falscher Glaube, falsche Religion. Wenn Gott dir helfen soll, du musst von den falschen Religionen allesamt erlöst werden. Genauso, was dass ich meine Rente behalten will, der sagte, dass ihr könnt mein Karma verderben. Ich will das durchleiden hier und hier krepieren womöglich, damit ich drüben vielleicht besser habe. In der Herberge, da werden Wunden weiter behandelt, weiter verbunden. Nicht nur einmal. Weißt du, wenn Gott heilt, der macht das eine ganze Sache und er will, dass wir etwas Ganzes machen. Etwas Ganzes. Nach jeder Operation gibt es eine Therapie. Nach jeder Operation. So auch nach der göttlichen Heilung. Wir brauchen, ja, Versöhnung. Versöhnung mit unserer Lebensgeschichte. Versöhnung mit unserer Umwelt. Versöhnung mit, ja, meiner Vergangenheit. Was auch immer, Versöhnung. Und alles waren Zulassungen Gottes. Dass ich krank geworden bin, dass mit mir das und das passiert ist, ist eine Zulassung Gottes, weil ich stur war, bockig war, herzlos war und sonst noch was ich gewesen bin. Weißt du, aber unser Leben ist von Gott gewollt und Gott will diese ganzen Schlacken von unserem Leben entfernen. Das ist es. Er ist wie ein Wäscher, der einfach wäscht und reinigt und putzt, oder wie ein Silberschmied, der einfach die Schlacken aus dem Silber raus holt und Stück für Stück. Und das ist genau das, was Gott mit Krankheiten macht. Gott lässt die Krankheiten, und Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Wohl dir, wenn du das hörst und verstehst, was Sprache bedeutet. Viele Leute beten, Gott gib mir die Auslegung der Zungensprache. Die sollten zuerst auch Gott bitten, zuerst mal, Herr, hilf mir, dass ich meine Krankheitssprache verstehe. Das ist auch eine Sprache. Und Gott spricht durch die Krankheit und bringt uns auf den Teppich runter. So, Gott will, dass wir nicht mehr mit unserem Schicksal hadern und anderen die Schuld zuschieben. Die Eva, die Schlange. Der Adam hat mich nicht beschützt. Weißt du, wir können alle in den Schuld zuschieben. Der liebe Gott, warum hast du den Baum extra in deinem Garten gepflanzt? Hättest du ihn auch irgendwo bei dir in deinem Schrebergarten pflanzen können? Wir haben es uns eingebrockt und so weiter, und wir müssen es auslöffeln. Und je mehr wir hadern, desto schlimmer wird unser Leben. Und deshalb, dieses Hadern ist so eine Sache, was wir lernen müssen, jetzt nach der Heilung, nach der Heiligung, nach der Bekehrung, nach der Befreiung, nicht mehr mit Gott hadern. Mein Gott, warum? Wieso? Weshalb? Und je mehr wir mit Gott und mit unserem Schicksal hadern, desto bitterer werden wir. Desto steifer werden wir. Verstockter werden wir. Nach der Berührung Gottes kommt jetzt unser Teil. Weißt du, Gott berührt dich. Halleluja. Das kann ein Bruchteil von Sekunden sein. Gott braucht keine Jahrhunderte Aktionen. Zack, 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 der Nächste bitte. Weißt du, das reicht. Du brauchst also nicht große Sachen. Gott tut in 5 Sekunden mehr, als was du glaubst und denkst, in 50 Jahren erreichen zu können. Aber jetzt kommt unser Teil nach der Sache. Nach der Segnung, nach der Berührung. Unsere Aufgabe wird sein, jetzt Vergebung auszusprechen, loszulassen, was wir gebunden haben, unsere Festlegung. So viele Menschen leben von Festlegungen. Und das ist Kurskorrektur, dass Gott uns befreit von der Festlegung, von diesem Gelübde, von jenem Gelübde. Wie viel Gelübde hast du schon in deinem Leben gemacht? Christ oder nicht Christ, spielt keine Rolle. Die Zungensünden sind die schlimmsten Sünden. Wenn ich und so weiter. Und ich werde nie, sag nie, nie. Und Gott zeigt dir, wenn du sagst nie, dann lässt er dich erst recht durch diese Hölle gehen. Weißt du, wir müssen lernen, hier unser Teil jetzt zu nehmen, aufzuarbeiten, die Geschichte, umzudenken. Das ist Umkehr, umzudenken. Nicht nur plärren und Buße tun, mir tut mir so leid, Herr Jesus Christus, vergib uns. Nein, es muss uns leid tun auf der einen Seite und dass wir die Dinge nicht mehr wieder tun. In meiner Bibel heißt es, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was du gemacht hast, hast du gemacht. Stehe dazu, beschuldigt geworden. Jesus hat uns diese Sünde vergeben, dafür hat er gebüßt und gelitten. Und jetzt heißt es, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Seelsorge, ihr Lieben, ist nur für Gläubige. Ist nicht für Ungläubige. Und die Frage ist, wann ist man gläubig? Weißt du, die Ungläubigen werden missioniert, evangelisiert. Geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und dann, solange du nicht wiedergeboren bist, vernimmst du nichts vom Reich Gottes. Johannes 3. Es sei denn, dass jemand wiedergeboren werde, anders vernimmt du nichts vom Reich Gottes. Deshalb, Seelsorge ist der größte Quatsch an Hinz und Kunz an alle Welt. Seelsorge ist nur an Gläubige in der Gemeinde. An Gläubige, und zwar die wiedergeboren sind. Sogar Jesus sagt zu Petrus, wenn du dich dermal eins bekehrst. Jesus, Petrus ist schon 3 Jahre fast mit Jesus zusammen und ist wahrscheinlich noch gar nicht bekehrt in den Augen Jesu. Das muss schrecklich sein. Weißt du, er ist getauft, hat Vollmacht, treibt sogar Teufel aus. Wenn du dich dermal eins bekehrst, und dann sagt er, weide meine Lämmer, nicht meine Ziegen und nicht meine Böcke, meine Lämmer, die kleinen Schäfchen. Weide meine Lämmer. Die Ziegen und die Böcke, die werden in die Wüste geschickt. Ja, die Hände aufgelegt und die werden in die Wüste geschickt. Oder geopfert. Aber weide meine Lämmer. Ohne die Wiedergeburt vernimmt man nichts vom Reich Gottes. Was ist die Wiedergeburt? Es ist nicht die Heilung. Es ist auch nicht die Berührung Gottes, dass Gott uns berührt hat. Nein, das ist nicht Wiedergeburt. Wiedergeburt ist eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Es gibt mich nicht mehr. Das ist Wiedergeburt. Ich bin ein neuer Mensch, ein anderer Mensch. Und das ist ein Wunder. Und es beginnt mit der Wiederherstellung der Wurzeln, unserer Wurzeln. Ich bin jetzt nicht mehr in der Welt. Ich bin zwar in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Psalm 1, der ist gepflanzt wie ein Palmbaum am Wasser. Seine Wurzeln, der schlägt seine Wurzeln jetzt im Herrn. Da beginnt die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt beginnt nicht bei der Krone. Die Wiedergeburt beginnt bei den Wurzeln. Wurzelbehandlung. Und was der Herr Jesus macht, ist Wurzelbehandlung. Wir gehen in die Tiefe, Tiefgang. Gott behandelt also die Wurzeln deiner Geschichte, deiner Vergangenheit. Und es kommt alles raus. Kommt alles ans Licht. Er geht zu den Ursprüngen zurück. Zuerst lässt er zu, dass wir entwurzelt werden und dann werden wir umgepflanzt. Wir sind jetzt von hier nach dort versetzt in das Reich Gottes. Das ist Wiedergeburt. Plötzlich bist du ganz woanders. Sagst, ja, sag mal, wo bin ich denn? Und für mich war das, als ich Kind Gottes geworden bin, die Sonne schien anders, die Welt war anders, die Leute waren anders. Alles war total anders. Ich habe gedacht, ich bin verrückt. Obwohl die gleiche Situation, die gleichen Menschen. Plötzlich habe ich so viel Sympathie und so viel Liebe für Menschen gehabt, die ich gar nicht mochte. Und das ist diese Wiedergeburt. Plötzlich siehst du die Welt mit ganz anderen Augen, dein Leben mit ganz anderen Augen. Der Wiedergeborene ist eingepfropft in den Weinstock wie eine Rebe. Aber jetzt muss die Rebe anwachsen. Das braucht seine Zeit. 1 Jahr muss vergehen, bestimmt, bis du anwächst, bis du funktionierst, bis die Rebe den Saft da aus dem Weinstock zieht, die Rebe muss anwachsen, muss sich vereinen mit dem Weinstock, verschmelzen. Und es braucht seine Zeit, bis du so mit Jesus verschmolzen bist, dass man nicht mehr weiß, bist du es oder bist Jesus. Nicht, dass die anderen das nicht wissen, sondern dass du es nicht mehr weißt. Bin ich oder ist Jesus? Wer war das jetzt eigentlich? Weißt du, so Christus in uns. Dass plötzlich du ein Teil des Weinstocks bist und der Weinstock ein Teil von dir. Wenn das nicht der Fall ist, wir sind immer noch Geknickte. Und wir sind noch abgebrochen. Irgendwo so ein Reis abgebrochen und ja, wir sind schon in Christus. Wir sind christlich, wir sind evangelisch, wir sind freikirchlich oder was auch. Weißt du, aber wir haben noch nicht diese Identität. Wir haben nicht den gleichen Saft in uns. Und das ist der Heilige Geist. Ich muss wissen, wer ich bin, wo ich herkomme und wo gehe ich hin. Und das ist diese Wiederherstellung. Dass ich ein ganz neues Selbstbewusstsein habe, eine ganz neue Orientierung. Dieser mein Sohn, hat Vater gesagt, der Vater gesagt zu dem verlorenen Jungen, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und das ist nach Hause kommen. Das ist nach Hause kommen. Und hier beginnt die Wiederherstellung, diese Restauration. Bringt ihn den Mantel, bringt ihm den Fingerring, bringt ihm das und bringt ihm neue Schuhe, bringt ihm das. Weißt du, der wird neu eingekleidet, neu ausstaffiert. Und Geschwister, es ist so wichtig, nach der Segnung, nachdem der Vater dich angenommen hat, nachdem Gott sein Ja dir gegeben hat, dass jetzt die ganze Arbeit beginnt. Dieser mein Sohn stinkt nicht mehr nach Schweinestall. Der ist nach Hause gekommen und es beginnt mit der Reinigung. Es beginnt mit der Reinigung, das Geschwür bei einer Operation wird ausgekratzt, es wird getrennt von dem gesunden Körper, das Zerstörende wird beseitigt, alles, was sich zerstört, wird aus deinem Leben rausgenommen, deine Freundschaften, deine Beziehungen, die negativ waren, die dich kaputt gemacht haben oder kaputt machen wollten. Und Gott beginnt dich Stück für Stück dich zurückzuversetzen in dem Urzustand vor Grundlegung der Welt. Und er beginnt dich zu formen. Und das ist diese Restaurierung. Es beginnt mit der Rückerstattung, indem du das wieder zurückbekommst, was du verloren hast. Die Freude, das Lachen, den Optimismus, die Begeisterung, Großzügigkeit. Weißt du, Christen sind großzügig. Du denkst, diese Frommen, die sind engstirnig und so weiter, aber wahre Christen sind großzügig, die vergeben. Was schuldest du mir? 3 Maß? Nein, mach mal 4. So steht es, wie der Mann da in der Bibel handelt. Und die Großzügigkeit. Christen sind großzügig im Geben, aber auch im Nehmen. Großzügig im Dienen. Ach, brauchst nicht mehr zahlen. Umsonst habe ich es bekommen, umsonst gebe ich weiter. Das ist diese Großzügigkeit, dass man auch mal was umsonst macht. Den Armen gebe ich und so weiter, und wo ich betrogen habe, gebe ich 4-mal zurück. Gott bringt das zurück und weil Gott uns das zurückgibt, geben wir auch weiter zurück. Das Gute, das Liebe, das Schöne. Wir machen das an dem weiter, was Gott bei uns angefangen hat. Und das ist Dienen. Gott hat dich angenommen, dann nimmst du andere auch an. Gott hat dich gereinigt, versuchst auch andere zu reinigen. Wie macht man das? Weißt du, wie reinigt man andere? Indem man die anderen wiederherstellt, in göttlichen Licht zieht. Er ist nicht der Verbrecher mehr, der ist nicht mehr der Dieb, das ist nicht mehr der Mörder. Nein, er ist ein wunderbarer Mensch, den Gott liebt. Weißt du, das ist Reinigen. Reinigt die Aussätzige, steht in der Bibel. Wiederherstellung ist, dass ich über meine Mitmenschen nicht negativ rede. Das ist das größte Übel in der Christenheit. Verstoß gegen das letzte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden über niemand. Nicht einmal über den Esel vom Nachbar. Also was so ein dürrer, krummer Esel ist. Du sollst nicht einmal über den Esel Negatives reden. Über alles, was der hat. Lies mal die Gebote. Und so weiter. Und dann, du setzt das Werk Gottes weiter fort und machst weiter an dem, wo Gott ihn bei dir macht. Weißt du, er hat dir alles so viel vergeben. Ach, weißt du, komm, reden wir doch nicht mehr darüber. Alles vorbei. Gott bringt alles wieder zurück. Aber das braucht seine Zeit, weil du schon so viel verloren hast. Weißt du, bis das alles noch nachgesucht wird. Wo liegt das? Wo liegt das? Wo liegt das? Wo liegt das? Die ganzen verlorenen Dinge deines Lebens. Wir müssen dort zurück, wo wir zum letzten Mal wussten, hier war ich auf dem Weg. Hier war ich in Ordnung. Und vielleicht, du sagst, ich weiß es nicht, wo war ich noch in Ordnung? Seit wann war ich in Ordnung, Brahma Tudis? Vielleicht im Sandkasten. Und vielleicht nicht mal da. Vielleicht im Mutterleib, da warst du wahrscheinlich in Ordnung noch. Da, im Mutterleib habe ich dich zubereitet. Das war die letzte Stufe. Und deshalb wahrscheinlich die Wiedergeburt. Deshalb sagt auch der Nikodemus, muss ich wieder im Mutterleib zurückgehen? Nein, das musst du nicht. Aber du musst den ganzen Weg zurückgehen. Bis du bei Null anfängst. Bei Jesus darf man mit Null anfangen. Mit roten Zahlen sogar, mit Minus. Das darf man bei Gott anfangen. Das ist Wiederherstellung. Ich darf so weit zurückgehen, wo ich noch wusste, Hier war ich glücklich. Und jeder spürt in sich so ein Stück vom Paradies, ein Stück vom Himmel. Wir haben alle so etwas Unterbewusstes in uns. Und das müssen wir wieder dort zurück, wo wir wussten, ich war geborgen. Im Embryo, im Mutterleib. Da war ich geborgen. Vielleicht auch nicht mal da. Aber lassen wir mal. Wir müssen dort zurück, wo wir was hatten, wo wir was verloren hatten, wo ich zuletzt wusste, dass da war ich auf dem Segensweg, da ging es gut, da hatte ich die Gnade, da habe ich Gott gefallen. Meistens nach der Taufe, die ersten 5 Sekunden nach der Taufe, da ist man selig. Da ist man rein, ohne Fehler, ohne Macken. Das sind die ersten 5 Minuten, 5 Sekunden und dann kommt der Teufel. Dann kommen die Leute über die Quere, gucken einen so böse an. Du? Und schon hast du den Sieg verloren. Was, wenn der sich taufen lässt? Verstehst du mich? Da, wo du zum letzten Mal wusstest, ich bin in der Schule Gottes, Gott hat mich gelehrt, hat mit mir gesprochen. Wir müssen wieder dort zurück, zu diesem Punkt. Das ist Heilung. Heilung der Gefühle, Heilung des Glaubens, Heilung des Gewissens. Wo hattest du zum letzten Mal ein gutes Gewissen? Da, wo du nichts von der Sünde wusstest, nichts vom Gesetz wusstest. Da hattest du noch ein gutes Gewissen. Aber dann kamen die gesetzlichen Leute, das darf man nicht, das darf man nicht. In dem Augenblick, wo du die 10 Gebote gelernt hast, hast du schon ein schlechtes Gewissen. Weißt du, wir müssen lernen, wieder auf Gott zu hören. Was wir nicht hören wollen, was wir vom Pastor nicht hören wollen, das muss nachher der Arzt uns sagen, womöglich der Psychiater oder der Richter, der Gerichtsvollzieher oder wer auch immer, der Teufel. Weißt du, manche Leute sind so töricht. In der Bibel haben wir einige Beispiele, wo es Paulus sogar jemandem dem Satan übergeben hat. Ist auch unverschämt. Übergibt da jemand, der so widerspenstig war, dem Satan. Und da heißt es, auf das er gerettet werde. Weißt du, der Satan quält als Zuchtmeister, dieser Zuchtmeister, er quält, der Ankläger, damit du sagst, oh Teufel, weg, 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 ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich tue das, was du sagst, Herr Jesus. Weißt du, Gott macht weiter mit unserer emotionellen Wiederherstellung, denn unser Leib soll ein Tempel Gottes sein. Und der wird restauriert, wiederhergestellt. Und es beginnt mit der Wiederherstellung. Zuerst kommt ein Altar in deinem Leben. Viele Menschen haben keinen Altar. Und deshalb begehen sie so viele Sünden. Abraham, immer wenn Abraham keinen Altar hatte, hat er gelogen. In Ägypten hat er keinen Altar. Das ist meine Schwester. Hat er gelogen. Nicht gesagt, dass die Sarah seine Frau ist. Das ist meine Schwester. Er hatte dort keinen Altar. Und immer wenn ein Mensch keinen Altar hat, wird er verführt von Sünde, wird er reingelegt vom Teufel, verliert das, was er hat, was ihm lieb und wert ist, wird ihm genommen. So, wir brauchen einen Altar. Das ist die Wiederherstellung, wo du betest, wo du Gott anbetest. Eine Ecke, ist egal wo, kann die Toilette sein sogar. Aber du brauchst einen Platz, wo du allein mit Gott zusammen sein kannst. Hinter verschlossenen Türen, wo niemand was angeht, was du dort redest. Wo der Geist Gottes an dir arbeiten kannst, an deinen Wurzeln. Und dort beginnt der Fuß zu fassen an den Wurzeln. Und dann von unten kommt alles Stück für Stück in den Menschen rauf und hoch. Dort findet die Erneuerung und die Veränderung statt. Dort entwickelt sich das Gute in den Wurzeln. Die Erneuerung des Menschen ist ein Werk des Heiligen Geistes. Weißt du, und der Heilige Geist füllt all die Lücken aus. Du brauchst also, wenn du geheilt worden bist, gesegnet worden bist, von Gott angerührt worden, du brauchst den Heiligen Geist. Denn sonst, ohne diesen Saft kommst du nicht weiter. Der Heilige Geist ist dieser neue Saft, der dann aufsteigt und der dann die Gesundheit in deinem Leben umsetzt. Er gibt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Er schließt uns an die Kanäle Gottes an. Der Heilige Geist gibt uns Starthilfe zum Anspringen. Er treibt uns, spornt uns an. Das, was Gott angefangen hat, setzt er wieder fort in unserem Leben. Und er wird euch alles erinnern. Weißt du, das Schöne dabei ist, plötzlich wirst du Christ und du weißt alles. Weißt du, niemand hat dich belehrt. Du wirst aufgeklärt. Weißt du, der Heilige Geist beginnt an deinem Leben zu arbeiten. Das ist so merkwürdig. Du siehst Jesus, du siehst im Traum deine Vollendung, schon was du einmal sein sollst und sein wirst. Das ist wieder die Wiederherstellung, wie Gott an uns arbeitet. Du siehst also ein Bild von der Gnade Gottes in deinem Leben. Der Heilige Geist aktiviert diese verborgenen Kräfte in dir. Deshalb ist es so wichtig, denn niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Du kannst ja, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das ist also frommes Gebet, aber das bringt nicht weiter. Jesus Herr zu nennen bedeutet, du unterordnest dich ihm. Du folgst ihm. Du gehorchst ihm. Du hörst auf ihn. Das ist Jesus Herr nennen. Und du willst niemand anders dienen. Keine zwei Herren, sondern du hast nur einen Herrn und das ist der Herr Jesus Christus. Und das kannst du nur durch den Heiligen Geist Jesus Herr nennen. Und da gehst du mit ihm durch dick und dünn. Der Heilige Geist verschafft dir Zugang zu deinem inneren Menschen. Weißt du, das Geheilte wird immer gesünder, immer stärker. Das Gerettete wird immer freier. Du kommst immer weiter weg von diesem Sklavenhalter Satan. Der Heilige Geist holt dich aus dem Bunker, aus der Höhle raus. Komm raus, Elia. Komm raus, wo du steckst und dich versteckst. Weißt du, wir verstecken uns so gerne hinter Menschen, hinter Gemeinden, hinter Aussagen, hinter welchen Theorien, Dogmen. Du kommst raus, komm raus. Und jetzt lebst du ohne Dogmen und ohne Theorien. Der Heilige Geist besiegt unsere inneren Feinde in uns und gibt uns Widerstandskraft. Deine Kraft passiert hier innen drin. Deine Feinde sind deine inneren Feinde. Plötzlich gibt der Heilige Geist uns Selbstkontrolle. Und das ist Heilung. Gott beginnt den Prozess der Heilung, indem du Selbstkontrolle hast. Du machst nicht mehr alles mit. Du lässt dich nicht mehr jagen und treiben und stressen. Der Heilige Geist verschafft dir den Zugang zu deiner inneren Gesundheit. In dir ist ein gesunder Kern drin. In dir ist ein gesunder Kern. Und an den kommst du nur durch den Heiligen Geist dran. Und der setzt die Gesundheit frei. Der Heilige Geist weckt den Doktor in dir, Jesus Christus. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Wohin führt die wahre Heilung und Heiligung? Weißt du, Gott macht wieder alles rückgängig, was die Krankheit verursacht hat. Deine ganzen Gewohnheiten, du humpelst nicht mehr, brauchst den Stock nicht mehr. Und es kann durchaus passieren, dass du auch die Medikamente nicht mehr brauchst, dass du nicht mehr dich als Invalide betrachtest, als Krüppel, behindert. Weißt du, dass du Mitleid suchst, das alles brauchst du nicht. Du brauchst dich nicht bedauern. Also Leute, brauchst kein Mitleid mit mir zu haben. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, wofür ich lebe, ich weiß, was das alles bedeutet, ich weiß, was das alles bringt. Und dann, holla hopp, und geht mal weiter. Weißt du, man hält sich nicht an diesen Kickerles-Zeug mehr auf. Heilung führt zum Heil, dass der Mensch plötzlich heil wird und das Heil führt zur Heiligung. Dass ich nicht mehr weiter sündige, nicht mehr falsch denke und falsch rede und falsch lebe. Und dieses falsche Reden, Leute, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das Schlimmste, was es gibt, falsche Reden. Jesus hat immer geheilt, die Menschen, dir sind deine Sünden vergeben, okay, darüber diskutieren wir nicht mehr. Aber sündige nicht mehr hinfort. Wir müssen aufhören zu sündigen. Egal was es ist, den Körper weiter zu vergiften oder okkulte Dinge zu gebrauchen. Du musst dann in deine Wohnung mal gucken, was ist noch alles drin. Vielleicht machst du deine Wohnung nur eine weiße Wand, weiter nichts. Mehr brauchst du in deiner Wohnung nicht als die weiße Wand. Wir müssen also mit dem ganzen religiösen Spuk, okkulten Spuk, esoterischem Spuk, spiritistischem Spuk aufhören. So viele Menschen werden nicht geheilt, solange sie den Teufel nicht aus der Wohnung geschmissen haben. Du bist geheilt vielleicht in der Versammlung, weil hier gibt es dämonenfreie Zone. Hier hat der Teufel nichts zu melden. Das ist interessant, wenn Leute in die Kirche gehen, drücken sie die Zigarette aus. Die wissen, in der Kirche wird nicht geraucht, höchstens Weihrauch. So, dämonenfreie Zone. Und so, wir müssen eines, in unserer Wohnung muss eine dämonenfreie Zone sein. Und du musst herauskriegen, ist meine Wohnung eine dämonenfreie Zone? Weißt du, ich erlebe oft, wenn ich Leute besuche und manchmal gibt es ganz simple Beispiele. Da können alle Fenster zu sein, kein Luftzug, zünde eine Kerze und die Kerze geht aus, weil der Teufel verträgt kein Licht. Dämonen vertragen kein Licht, sind Geister der Finsternis. Da gedeihen keine Pflanzen, gar nichts. In eine dämonische Wohnung gedeiht nichts. Da geht alles ein. Und da willst du wohnen und willst dich wohlfühlen. Weißt du, du musst zuerst mal deine Wohnung entrümpeln und entmisten. Wir müssen also aufhören mit dem ganzen Aberglauben, Götzendienst, aufhören, und es damit beginnt hier die Heiligung, aufhören zu saufen, zu fressen, unvernünftig zu sein, zu lügen, falsch Zeugnis zu reden, sich zu ärgern. Das sind Kleinigkeiten, sich zu ärgern. Du musst aufhören, dich zu ärgern, wütend und zornig zu sein oder stolz und eingebildet. Ich. Weißt du, wer bist du, wer bin ich? Wir sind gar nichts. Weißt du, aber Stolz, wir müssen aufhören mit unserem Stolz. Ärger führt zur Selbstvergiftung. Es gibt Tiere, die beißen sich, fressen sich selber auf. Viele sind Opfer ihrer Verbitterung. Weißt du, die wollen gar nicht mehr gerade ausgucken, weil sie so von sich eingenommen sind, so bitter sind gegen jedermann. Quälen sich zu Tode. Und sie produzieren Gallen und Nierensteine dann und wundern sich, wo das alles herkommt. Gibt es Gefühlexzesse, brechen aus, toben, schlagen sich. Erlöste leben aus der Gnade Gottes. Weißt du, die kommen in die Ruhe Gottes, sie wissen, weißt du, das ist furchtbar, was die Leute alles machen. Weißt du, du kannst alles schlucken. Das ist nämlich, wenn jemand geheilt ist, da kann alles schlucken. Da kann alles verarbeiten, da kann alles erdulden. Sogar das Böse kann er erdulden. Ja, Erlöste leben aus der Gnade, andere sind Opfer ihrer Scham, sind irgendwo mal zu Schanden geworden, sind mal schwach gewesen, sich blamiert und sie schämen sich, weil sie versagt haben. Du musst lernen, ohne Tabus zu leben. Wenn du gesund werden willst, was kommt nach der Heilung? Das ist also, dass du dich nicht mehr schämst. Das war ich. Ich bin in eine Grube gefallen. Ich war so und so. Weißt du, du hast Schuld auf dich geladen. An deinen Händen klebt vielleicht Blut. So wie ich dir es gesagt habe, und so weiter. Du bist verbeult, du bist angekratzt. Aber jetzt darfst du nicht mehr schämen. Er nahm die Schande und die Schmach von dir weg, Jesus Christus. Und er hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Er hat uns gereinigt. Und du stehst, als wenn du noch nie was gesündigt hättest. Und das jetzt anzunehmen. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Jetzt muss ich festhalten. Ohne Grund. Ohne Gefühl. Kannst du das? Schaffst du das? Festhalten in seine Wunden. Bin ich geheilt? Und das muss dir in Fleisch und Blut übergehen, dass du das weißt. Ich bin in seine Wunden geheilt. Du versuchst deinen Schaden vielleicht zu verdecken, dass niemand merkt, zu verstecken, zu unterdrücken. Zu überspielen oder zu vertuschen. Weißt du, vergiss es, die ganze Macht, das ganze Machwerk. Sei ganz natürlich, sei ganz ehrlich zu dir selber. Das bin ich. Herr, hilf mir, steh mir bei. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Ich bin verloren, aber du holst mich aus dieser Grube raus und du lässt mich nicht zu Schanden werden. Du lässt mich nicht zu Schanden werden. Kein Mensch ist fehlerfrei. Aber er nimmt die Makel von dir, die Runzeln, und Jesus und der Heilige Geist stellen dem Vater eine Braut ohne Makel und ohne Runzeln vor. Das darfst du also sicher sein und gewiss sein. Wenn du vor Jesus stehst, bist du perfekt. Du musst hier kein Pharisäer sein. Pharisäer sind alles Heuchler. Die tun so, überspielen alles so. Nein, du darfst wahrhaftig sein. Du darfst aufhören, dich selbst zu verteidigen. Das ist Heilung. Du verteidigst dich selbst nicht mehr. Du rechtfertigst dich selbst nicht mehr. Ja, das habe ich nicht gesagt. Selbst wenn du 100-mal gesagt hättest, hast du gesagt, naja, und was soll's? Gott übernimmt jetzt deine Verteidigung. Von dem Moment, wo du Jesus dein Leben übergibst, die meisten haben Jesus gar nicht ihr Leben übergeben. Weißt du, die wollen weiter steuern und weiter lenken und weitergehen. Sie. Weißt du, das ist wie ein Autofahrer, der sitzt daneben und du drückst auf die Bremse und aufs Gas und fährst mit. Erlebe die Folgen deiner Wiederherstellung. Erlösung hat Nachbehandlung und so weiter. Da werden die Fäden gezogen. Das piekst ein bisschen, wenn die Fäden gezogen werden. Wenn Gott dich erlöst, dann hören wir Dinge auf zu tun, die uns nichts bringen, nichts gebracht haben, die in der Ewigkeit wertlos sind. Ob wir das tun oder nicht tun, ist egal. Weißt du, da hören wir mit dem Leerlauf in unserem Leben auf. Wenn Gott uns begegnet ist, dann kaufen wir die Zeit aus, dann nutzen wir jeden Augenblick, weil wir wissen, wie wertvoll eine Sekunde für die Ewigkeit ist, ein Augenblick, was das bedeuten kann. Die Folge der Erlösung ist Fortschritt und nicht Rückschritt. Also wenn du dich bekehrt hast, wenn du geheilt worden bist, wenn Gott dich berührt hat, wenn Gott dich befreit hat, dann muss es ein Fortschritt in deinem Leben sein. Muss man sehen, der ist weitergekommen. Der ist nicht mehr dasselbe, wie er gestern war. Er ist aufgestiegen, er lebt, da ist kein Stillstand mehr bei ihm. Weißt du, es muss ein Einst und ein Jetzt sein. Ein Einst und ein Jetzt. Wir fangen an, Gott zu gefallen. Wir folgen der göttlichen Heilung. Und eines dieser Folgen ist, dass ich nicht mehr zu den Geistheilern suche. Oder dass ich so, ja, weißt du, es ist sowas Verrücktes. Tut mir leid, ich könnte 100-mal beten, es wird nichts passieren, weil die Leute wieder zum Geistheiler gehen. Oder sich erinnern, und dann holen sie wieder so ein Buch da von irgendjemandem und schlagen nach. In jedem Buch sind Geister drin. Die Bücher sind Geister. Sind Dämonen unter Umständen, die können dich nach oben bringen oder dich nach runter ziehen. Die mögen gut klingen, aber vergiss es. Weißt du, die trennen sich nicht von Wahrsagern oder Hellsehern und was weiß ich alles, was da ist. Wir müssen einen Bruch vollziehen. Als Hadrian Großbritannien eroberte oder mit seiner Armee rübersetzte nach Großbritannien, hat er etwas getan. Er hat alle Schiffe angezündet. Die Römer können nicht mehr zurück aufs Festland. Die müssen jetzt nach vorne gehen. Jetzt müssen sie Britannien erobern. Und genau das ist, was im christlichen Leben passieren muss. Wir müssen alle Schiffe, die uns rübergebracht haben, vernichten. Es gibt kein Zurück mehr, keine Hintertür mehr. Nicht mehr zurück. So, haben wir schon alles aufgegeben, alle Brücken abgebrochen. Sonst gibt es kein siegreiches Leben. Du kannst jammern, so viel du willst. Weißt du, deine Heilung stagniert, aber deine Heilung reift aus, wenn du nicht mehr zurückschaust, sondern ich muss nach vorne gehen. Es gibt kein Zurück für mich. Es gibt kein Gestern mehr für mich. Weißt du, du hast Gott in deinem Leben hineingelassen, jetzt gibt es göttliche Ansätze, jetzt muss das alles weiterentwickelt werden, Schritt für Schritt, sonst gibt es kein Wachstum. Da muss eins zum anderen kommen. Und frage dich, was ist in meinem Leben das Nächste nach der Heilung? Die Taufe vielleicht. Die Taufe könnte eines sein. Ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Viele laufen, ich bin geheilt. Aber vergiss es, ihre Seele ist nicht geheilt. Sie haben keinen Bund mit Gott geschlossen. Wir brauchen einen Partner, der zu uns hält. Wir brauchen eine Verbindung zum Volk Gottes. Gott macht erst weiter, wenn wir die gottlosen Verbindungen aufgelöst haben. Sitzt nicht, wo die Spötter sitzen. Also, ist eine Sache. Du wunderst dich, warum passiert mir nichts? Dann gehst du ja immer noch in deine Kneipe, an deinem Stammtisch, zu deinen Saufbrüdern. Und wunderst dich, mit mir passiert nichts. Mit dir wird nichts passieren. Weißt du, wo du hingehen solltest? In die Versammlung. Plötzlich brauchst du andere Freunde. Und nicht da Kaffeekränzchen oder was weiß ich, irgendwie zur Unterhaltung. Nein, du brauchst Wort Gottes. Verlasst nicht eure Versammlungen, wie es etliche zur Gewohnheit machen. Ja, wir haben Joyce Meyer im Fernsehen, wir haben so tolle Evangelisten, Fernsehevangelisten. Die Gemeinde Jesu besteht nicht aus Fernsehevangelisten und Radioevangelisten und Internetevangelisten. Weißt du, die Gemeinde Jesu besteht aus der Gemeinde. Und das sind Menschen so wie du und ich. Aus Fleisch und Blut. Die riechen manchmal komisch. Die sind allergisch auf dich und so weiter und du bist wieder auf die allergisch. Weißt du, wir sind menschlich und jetzt heißt es, nehmt euch einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jetzt musst du deinen Bruder, deine Schwester, auch wenn sie ein bisschen komisch ist, annehmen. Du musst nicht mit jedem Freund sein und du musst nicht sagen, gleich so Busenfreundschaft oder sonst was. Nein, das ist nicht nötig, aber dass wir annehmen und sagen, ich akzeptiere dich als Kind Gottes, bist Kind Gottes, bist erlöst. Du bist ein bisschen anders. Zum John Wesley kam jemand, Whitefield und John Wesley, die waren so in Clinch. Die haben sich so gezankt. Zuerst waren sie Brüder, die Methodisten, die haben die Methodistenkirche gegründet, waren Brüder, ein Herz und eine Seele. Irgendwas kam dazwischen und plötzlich wollte einer vom anderen nichts mehr zu tun wissen. Und dann kommt jemand zum John Wesley und sagt, Bruder Wesley, denkst du, wird Whitefield im Himmel sein? Hat er gesagt, ganz gewiss, der wird im Himmel sein. Aber so weit drüben weg, dass ich ihn nicht sehen muss. Weißt du, im Himmel gibt es so viel Platz, da werden, ja, auch die Leute, die du hier nicht ausstehen kannst, weißt du, du wirst nicht im Himmel mit denen zusammengebunden sein und da am gleichen Strang ziehen müssen. Aber die werden im Himmel sein, aber ganz drüben weg. Die werden auf der anderen Seite sein vom Himmel. Aber die werden im Himmel sein. Und du darfst den Leuten den Himmel nicht verwehren. Denn, weißt du, der Himmel ist für alle Leute da. Und wir sollen die Leute, den Leuten das Himmelreich aufschließen sogar. Der wird schon im Himmel sein. Und die wird auch im Himmel sein. Die werden verblüfft sein. Und da wirst du welche suchen, sind die im Himmel, die wirst du nicht finden. Aber die du nicht gesucht hast, die werden dort sein. Und das ist Heilung der Beziehungen. Heilung des, einfach, dass du wieder Mensch bist. Du lässt den anderen Mensch sein. Auch wenn er eine andere Sprache spricht, eine andere Kultur hat, ein anderes Gebetsbuch hat, anders betet, anders spricht. Ja. Ich habe etwas ganz Interessantes diese Tage bei meinem Bibelstudium festgestellt. Es gibt Nationalgeister. Weißt du, die Schwaben sind anders, die Schotten sind anders, die Bayern sind anders, die Berliner sind anders. So, und so weiter. Und wir sollen erlöst werden von der väterlichen Lebensweise, von den Nationalgeistern. Dass wir keine Schotten sind. Jetzt, und Gott möge die Schwaben begnadigen. Aber Schotten geizig und habgierig und so weiter. Weißt du, wir müssen raus, erlöst aus dieser väterlichen Lebensweise. Im Himmel gibt es nur erlöste Kinder Gottes und nicht mehr mit Nationalgeistern. Menschen, die bestimmte Denken haben. Gott kann uns erst weiter segnen, wenn wir uns gelöst haben von allem, was uns irgendwie geknechtet hat, was wir eingebockt haben, was wir unterdrückt haben, vor wem wir davongelaufen sind, Jahre, Jahrzehnte vielleicht auf der Flucht gewesen sind. Und wir können erst, und das werde ich morgen am Freitag darüber noch sprechen und weiter vertiefen, wir können erst Gott richtig dienen, wenn Gott uns begegnet und Gott uns berührt, wie Jakob berührt wurde dort im Nil. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Weißt du, wir brauchen eine ganz klare Berührung Gottes. Wir denken, wir sind bekehrt, wir sind das auserwählte Volk Gottes. Jakob war ein Auserwählter. Jakob war ein Gesegneter. Jakob war ein Segensträger. Aber der war noch weit vom Segen entfernt. Er wurde erst ein Segensträger, als Gott ihm auf den Hintern geklopft hat. Und als er anfing zu humpeln, da, als Gott ihn berührte, als er alles Menschliche fahren gelassen hat, da, ich versuche meinen Esau zu beschwichtigen, vielleicht tut er mir nichts, wenn ich noch ein Geschenk bringe und noch größere Geschenke ihm gebe. Erst als Gott ihn überwältigt hat, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. So heilen unsere Beziehungen, so werden wir wiederhergestellt. Da hören wir plötzlich auf zu fluchen, plötzlich nehmen wir in den Arm und segnen die Menschen, wir schimpfen nicht mehr über die Menschen, verdammen die Menschen nicht mehr, richten die Menschen nicht mehr. Weißt du, Gott beschenkt uns, wenn wir anfangen, großzügig zu sein, zu beschenken. Und das ist, wie geht es nach der Bekehrung und Heilung und Berührung Gottes weiter? Wir sollten wieder gehorsam werden und einfach das tun, was unser Herz sagt. Und unser Herz als Kind Gottes sagt immer die Wahrheit, was wir tun sollten. Der Heilige Geist macht uns menschlich, natürlich, normal, authentisch, liebevoll, gerecht, hilfsbereit. Das macht der Heilige Geist plötzlich. Der Heilige Geist stellt uns wieder her, unsere Beziehungen, dass wir nicht mehr fluchen, sondern freundlich und nett sind. Auch wenn die uns ablehnen. Und du wirst immer Menschen haben, die dich ablehnen. Nicht die ganze Welt mag dich, glaub mir das. Es werden Leute sein, die dich ablehnen, aber du musst damit lernen, mit Ablehnung zu leben. Und das ist auch eine Schule, wo Gott dich hineinnimmt, mit Ablehnung zu lernen, mit Ablehnung leben zu lernen, also dass du leben kannst, mit Kritik leben kannst und mit all diesen negativen Dingen. So, was sind die Ergebnisse einer wahren göttlichen Heilung? Dass ich Gott dankbar bin. Herr, ist das schon wieder was passiert heute? Morgen sagst du wieder, danke Herr, schon wieder was passiert. Schon wieder ein Ruck durch mein Leben gegangen. Schon wieder. Und du gibst Gott die Ehre. Weißt du, das ist was, worauf es ankommt. Gott die Ehre zu geben. Gott zu preisen. Nicht die Gemeinde, nicht die Menschen, nicht den Pastor, nicht den Evangelisten. Gott die Ehre geben. Gott gibt seine Heilung umsonst. Verlangt kein Geld und keine Spende. Weißt du, und dann erwartet er von dir nur, dass du der Heiligung nachjagst. Dass du sagst, ich möchte so sein wie mein Vater im Himmel. Und je mehr du das bist, desto gesünder wirst du. desto stabiler wird deine Gesundheit. Weißt du, je mehr du Gott in deinem Leben vergegenwärtigst, kannst du dir vorstellen, im Himmel Leute im Rollstuhl, an Krücken, an der Spritze, in der Apotheke. Weißt du, im Himmel gibt's all das gar nicht. Weißt du, im Himmel sind fröhliche, gesunde Leute. Wir sollen genauso heilig sein, wie Gott im Himmel ist. Jagt nach dieser Heiligung. Das heißt, ich möchte, Vater, so sein wie du. Dein Wille geschehe hier auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Gott will eine ganzheitliche Heilung in unserem Leben, dass wir einen positiven Lebensstil haben, positive Gewohnheiten, positive Gedanken, dass wir eine Umpolung erleben vom Minus zum Plus, eine Umpolung. Gott hat immer gute Absichten mit uns, wenn er etwas tut, wenn er dich segnet, dich berührt. Weißt du, die Güte Gottes soll uns begleiten. Und wie lange soll die Güte und Barmherzigkeit Gottes bei uns sein? David sagt im Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, nicht nur ab und zu mal, nicht nur gelegentlich, sondern mein Leben lang. Leben lang. Und weißt du, wie lang dein Leben ist? Nicht 80, 120 Jahre. Dein Leben ist ewig. Der Heilige Geist wird bei uns bleiben, ewiglich. Also, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Und im Himmel geht es erst richtig los, wenn ich dort bei Jesus bin. Ganz schnell zwei, drei Bibelstellen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und das ist, wie geht's nach der Heilung weiter? Heilige euch völlig. Und euer Geist und Seele und Leib werden tadellos bewahrt bis auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft, und der wird es auch tun. Der wird es auch tun. So, dann Jeremia 32, Vers 41. Gott tut immer noch Gutes an uns. So spricht der Herr. Er soll meine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Gott will Gutes tun. Begreifst du das? Verstehst du das? Das ist nämlich, wie geht's nach der Heilung weiter? Du sollst gute Dinge erleben. Auch wenn die so schreckhaft und schrecklich für dich aussehen. Das nimmt er mir weg. Gott nimmt uns das Schlechte weg und will uns was Besseres geben. Gott nimmt uns das Negative weg und will was Gutes geben. Und dann noch Jeremia 29, Vers 11. Verlass dich auf seine Zusagen. Und dort heißt es, ich kenne ja deine Gedanken, oder ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke und habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ihr habt Gedanken des Friedens. Gott hat tolle Gedanken über dich. Also Heilung, Segnung, Befreiung, Erlösung ist nur der Anfang. Nur der erste Buchstabe. Der erste Ansatz der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Gott hat tolle Gedanken für uns. Und wir sollten ruhig, getrost weitermachen. Herr, ich bin bereit, wo du hingehst, auch dabei zu sein. Was du mit mir vorhast, auch tun. Auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn ich das nicht verstehe. Ich weiß, du wirst deine Freude an mir haben. Und du tust mir Gutes. Je fester und stabiler ich mit dir gehe, desto mehr Güte und Barmherzigkeit werde ich erleben. So, lass uns aufstehen. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, durch und durch. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott des Friedens bist, ein Gott der Liebe bist, ein Gott der Barmherzigkeit bist. Und du heiligst dich jetzt für jeden von uns und du heiligst jeden von uns jetzt in diesem Augenblick. Du hast dein Leben hingegeben, damit wir sagen können, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich bin, das bin ich allein durch die Gnade Gottes. Vater, ich danke dir, dass die Heilung, die Befreiung, die Erlösung, die Segnung, der Sieg weitergeht. Herr, wir lernen Tag für Tag mehr und mehr in deine Herrlichkeit aufzugehen, jeden Tag stärker und größer in dir zu werden. Wir wollen nicht groß über andere sein, sondern groß in dir. Heiliger Geist, übernimm du jetzt unser Leben und führe du uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Halleluja, geheiligt soll werden dein Name. Dein Reich soll kommen. Und du sagst in deinem Wort, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles zufallen. Halleluja. Ich segne meine Geschwister, die dein Wort gehört haben, und mach weiter, lieber Gott. Mach weiter mit uns. Mach weiter mit deiner Gemeinde. Mach weiter mit den Heilungen, die hier begonnen worden sind. Wir legen all die Menschen, die hier von dir angerührt worden sind, die, mit denen wir gebetet haben, die wir gesegnet haben. Lass den Segen weiterwirken. Wir sind noch nicht am Ziel, aber du bringst uns ans Ziel, Herr Jesus. Ich preise dich. Amen.